Vorlesung Nummer 13 besteht aus zwei verschiedenen Blöcken. Im ersten Teil schauen wir uns Potenzreihen noch abschließend unter theoretischen Gesichtspunkten an. Im zweiten Teil geht es darum, mithilfe von Potenzreihen spezielle Funktionen, Exponentialfunktionen, Logarithmen, trigonometrische Funktionen zu definieren. Gehen wir zurück zu Satz 7.14 auf der Seite 234. Dort steht die allgemeine Notation für eine komplexe Potenzreihe, die Summe k gleich 0 bis unendlich, ak mal z minus z0 hoch k. Über Konvergenz wird an der Stelle noch gar nichts gesagt. Die Koeffizienten ak sind komplexe Zahlen und die Entwicklungsmitte z0 auch irgendeine fixierte komplexe Zahl. Mit diesen Größen definiert man den Konvergenzradius groß R, rot markiert auf der Seite 234. Der Konvergenzradius groß R ist das Supremum aller nicht negativen Zahlen klein R, sodass die Reihe, die Zahlenreihe, Summe k gleich 0 bis unendlich, ak mal r hoch k, konvergent ist. Die wesentlichen Aussagen: Der Konvergenzradius kann 0 sein, er kann unendlich sein und sich irgendwo dazwischen bewegen. Man stellt fest, dass die Potenzreihe absolut konvergiert für alle komplexen Zahlen z aus c mit der Eigenschaft, ihr Abstand zu z0 ist kleiner r. Und dagegen gilt Divergenz für eben die komplexen Zahlen, deren Abstand zu z0 größer ist als der Konvergenzradius groß r. Gehen wir in den Beweis. Das heißt, wir springen auf Seite 237. Wie üblich, man kann sich darauf zurückziehen, ohne Einschränkung den Fall Konvergenzradius positiv zu betrachten. Für r gleich 0 ist nichts zu zeigen. Die Entwicklungsmitte x0, z0 soll 0 sein, sonst verschiebt man wieder. Und wir betrachten irgendeine Zahl z, eine komplexe Zahl, deren Betrag, klein r genannt, kleiner ist als der Konvergenzradius groß r. Was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, dass die Potenzreihe für solche z absolut konvergiert. Ja, auf der Seite 237 ganz unten steht eine Wahl von der Zahl klein t. Das heißt, man wählt irgendeinen Radius, nennen wir es mal klein t, zwischen klein r und groß r. Klein r, wie gesagt, der Betrag der komplexen Zahl z. Ja, nach Definition des Konvergenzradius, die erste Feststellung: Die Zahlenreihe Summe k gleich 0 bis unendlich, ak mal t hoch k, ist konvergent. Jetzt gehen wir zurück zum Hilfssatz, den wir vor dem eigentlichen Satz formuliert hatten, und benutzen den Hilfssatz mit der Wahl z1 gleich t. Wir haben ja Konvergenz für t. Und der Hilfssatz sagt, dann bekommen wir absolute Konvergenz der Reihe k gleich 0 bis unendlich, ak mal w hoch k, für alle komplexen Zahlen w mit der Eigenschaft, der Betrag von w ist kleiner als die fixierte Zahl t. Und t war ja der Abstand von z1 zu z0, wobei wir z0 ja 1 gesetzt, 0 gesetzt haben. Ja, und nach Wahl von t können wir eben für unsere Zahl w gerade die anfangs betrachtete Zahl z einsetzen. Mit anderen Worten, wir haben die absolute Konvergenz unserer Potenzreihe im Punkt z. Wie ist es mit der Divergenz? Auch hier, wir nehmen weiter an, dass die Entwicklungsmitte einfach 0 ist. Und wir nehmen weiter an, dass es einen Punkt gibt, sodass die Potenzreihe konvergiert, Punkt Z Stern, konvergiert für diesen Punkt Z Stern, und die Länge von Z Stern nennen wir Rho, wobei wir annehmen, dass eben Rho größer ist als R. Hier natürlich ohne Einschränkung, es macht keinen Sinn, sonst braucht man den Fall gar nicht diskutieren, dass eben r, der Konvergenzradius, kleiner ist als unendlich. Also die Annahme, wir finden einen Punkt z Stern, dessen Länge größer ist als der Konvergenzradius, sodass die Reihe in diesem Punkt z Stern konvergiert. Wir benutzen dann wieder den Hilfssatz, die Information, die wir bekommen. Wenn das so ist, wenn es so einen Z-Stern gibt, dann konvergiert die Reihe absolut für alle Punkte Z, alle komplexen Zahlen, deren Länge kleiner ist als Rho. Ja, speziell konvergiert die Zahlenreihe k gleich 0 bis unendlich, ak mal r hoch k, für alle Zahlen r, die echt zwischen dem Konvergenzradius groß R und der Zahl Rho liegen. Und das ist aber ein Widerspruch zur Definition des Konvergenzradius, weil Konvergenzradius ist ja sozusagen die maximal mögliche Wahl, die man treffen kann. Damit ist der Satz bewiesen und man sollte sich merken, Konvergenzradius bei einer Potenzreihe legt den Bereich fest, innerhalb auf der Kreisscheibe mit Radius groß R, absolute Konvergenz, außerhalb Divergenz, auf der Kreislinie mit Radius groß R selbst, kann man nichts weiter sagen. Gut, wie üblich möchte man wissen, wie der Konvergenzradius berechnet werden kann. Da finden Sie auf der Seite 239 Mitte, rot markiert, die Formel von Cauchy und Hadamard für den Konvergenzradius groß R. Mit den üblichen Bezeichnungen ergibt sich der Konvergenzradius als 1 durch Limes Superior, k gegen unendlich, k-te Wurzel, Betrag von Koeffizient ak. Da ist natürlich zu beachten, wenn man durch 0 dividieren sollte, dann ist 1 durch 0 als unendlich zu lesen und 1 durch unendlich gleich 0, sodass auch die Grenzfälle für den Konvergenzradius eingeschlossen sind. Gut, eine Wurzel taucht auf. Mit anderen Worten, es legt nahe, dass man die Formel von Cauchy-Hadamard für den Konvergenzradius mit dem Wurzelkriterium beweist. Wir benutzen das Wurzelkriterium für Reihen mit komplexen Gliedern und definieren die Glieder Groß AK, ganz unten auf der Seite 239, als unsere Koeffizienten Klein AK mal Z minus Z0 hoch K. Zitat Satz 7.11, Seite 240 oben steht's: Wenn der Limes Superior k-te Wurzel aus den Beträgen der großen AK kleiner ist als 1, dann folgt die Konvergenz der Zahlenreihe, die man mit den Beträgen der großen AKs gebildet hat. So, jetzt rechnet man rum, wie sieht der Limes Superior aus von k-te Wurzel Betrag groß AK. Das ist z minus z0 mal Limes Superior k-te Wurzel Betrag Koeffizienten klein ak. Und diesen Limes Superior der Koeffizienten klein ak, den nennen wir Alpha. Und dann ist die Aussage, das sieht man eben, wenn man das zusammensetzt, die erste Zeile von Seite 240 und die Beobachtung, wie der Limes Superior mit den großen AKs aussieht. Die Feststellung ist, z minus z0, betragsmäßig kleiner als 1 durch Alpha, dann ergibt sich absolute Konvergenz von unserer Potenzreihe in Z. Mit anderen Worten, nach Definition des Konvergenzradius groß R muss groß R größer gleich 1 durch Alpha sein. Wir wollen Gleichheit zeigen, groß R gleich 1 durch Alpha. Im zweiten Schritt nimmt man an, dass groß R größer ist als 1 durch Alpha und müssen das zum Widerspruch führen. Und diese leichte Überlegung, die ist auf Seite 240 unten, Seite 241 oben ausgeführt. Da benutzt man den Satz 7.11, den Divergenzfall, und bekommt sozusagen direkt den Widerspruch, nämlich den Widerspruch zur Definition von Groß R. Was zeigen die Rechnungen? Das noch als Anmerkung auf Seite 241 Mitte. Die Rechnungen zeigen, dass man den Konvergenzradius auch hätte definieren können als Supremum aller Zahlen r größer gleich 0, für die die Summe k gleich 0 bis unendlich ak Betrag mal r hoch k endlich ausfällt. Also der einzige Unterschied zur ursprünglichen Definition ist, dass in der Formel auf Seite 241 Mitte die Koeffizienten der Potenzreihe betragsmäßig aufgeführt werden. Es gibt noch andere Versionen zur Berechnung des Konvergenzradius. Wir haben gerade das Wurzelkriterium benutzt. Und dann kann man sich denken, auch mit dem Quotientenkriterium lässt sich was anfangen. Das finden Sie auf der Seite 242 oben. Da steht Konvergenzradius groß R der Potenzreihe ist gleich dem Limes des Quotienten ak, ak plus 1, Betrag davon, falls eben dieser Limes in 0 unendlich existiert. Der Beweis, ja, direktes Zitat des Quotientenkriteriums. Sie definieren auf Seite 242 Mitte eine Neuzahl Alpha. Hat nichts mit der Zahl Alpha von vorhin zu tun. Nämlich den Limes des Quotienten, von dem wir annehmen, dass er existiert. Dann nehmen wir wie üblich an, Entwicklungsmitte Z0 ist 0. Und definieren die Hilfskoeffizienten, wie vorhin auch, Groß AK als Klein AK mal Z hoch K. So, dann, ja, Quotient ausgerechnet, AK plus 1 durch AK für die großen As. Das ist Z-Betrag mal Klein AK plus 1 durch Klein AK. Und daraus folgt, der Limes des Quotienten Groß AK plus 1 durch Groß AK ist Z-Betrag durch Alpha. Und Quotientenkriterium sagt, wenn man annimmt, Z-Betrag ist kleiner als Alpha, nämlich dieser Limes, der oben definiert wurde, dann hat man absolute Konvergenz der Zahlenreihe gebildet mit den Koeffizienten Groß AK. Und das ist ja gerade unsere Potenzreihe an der Stelle Z. Mit anderen Worten, der Konvergenzradius Groß L ist größer gleich Alpha. Dann geht's weiter auf der Seite 243 Mitte. Warum ist R gleich Alpha? Indirekt, man nimmt an, der Konvergenzradius ist größer als diese Zahl Alpha. Dann rechnet man rum, das will ich jetzt nicht tun, zitiert den Divergenzteil des Quotientenkriteriums und bekommt dann einen Widerspruch. Schauen wir uns ein paar Beispiele an für unsere ganze Theorie. Die Beispiele werden, wie gesagt, im zweiten Teil noch intensiver diskutiert. Erste Beispiel, Groß E von Z, der Name legt schon nahe, Exponentialfunktion. Was tut man? Man nimmt eine komplexe Zahl Z und bildet die Potenzreihe Summe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät mal Z hoch k. Formal, die Koeffizienten klein ak ist jetzt einfach nur gegeben durch 1 durch k Fakultät. Dann schaut man sich den Quotienten an, ak durch ak plus 1, erkennt direkt, das geht gegen unendlich. Zitat von vorhin, Konvergenzradius dieser Reihe ist unendlich. In Beispiel 2 hat man das absolute Gegenteil. Da teilt man nicht durch die Fakultät, sondern multipliziert Z hoch K mit Fakultät, mit K Fakultät. Also die Koeffizienten AK sind gleich K Fakultät, wachsen also extrem schnell. Zitat der Formel, Sie sehen Konvergenzradius L ist hier 0. Beispiel 3, L von Z, geht ein bisschen in die Richtung des später zu definierenden komplexen Logarithmus. Was tut man? L von Z. Man summiert per Definition von 1 bis unendlich minus 1 hoch n minus 1, 1 durch n mal z hoch n. Dann guckt man hin, wie sehen die Koeffizienten aus, wenn man zitieren will. Die Koeffizienten, immer alles das, was vor z hoch n steht, also hier ak mal minus 1 hoch k minus 1 mal 1 durch k. Quotient ak durch ak plus 1 konvergiert betragsmäßig gegen 1, also Konvergenzradius hier identisch 1. Gut, zum Abschluss der allgemeinen Betrachtung über Potenzreihen noch ein Satz. Der Beweis ist im Skript auf Seite 101 und 102 aufgeschrieben. Den finden Sie aber auch in vielen Büchern zur Analysis 1. Was sagt der Satz 7.15? Der sagt in einer sehr, ja, knappen Form, wann kann man schließen, dass Potenzreihen gleich sind? Natürlich sind sie gleich, wenn die Koeffizienten gleich sind. Das ist nicht der Punkt. Der Identitätssatz für Potenzreihen sagt Folgendes. Wir haben zwei, f von z mit Koeffizienten ak, g von z mit Koeffizienten bk. Zwei Potenzreihenfunktionen, die sollen konvergent sein für alle komplexen Zahlen mit Abstand zu z0 der Entwicklungsmitte kleiner rho, wobei rho natürlich positiv sein soll. Also nochmal zwei konvergente Potenzreihen, gleiche Entwicklungsmitte, Konvergenzbereich, zumindest der Kreis mit Radius rho um den Punkt z0. Da möchte man wissen oder schließen, die beiden Funktionen sind gleich. Und das gilt, wenn man eine Folge, nur eine Folge hat von Punkten zn, die gegen z0 konvergiert, sodass f von zn gleich g von zn ist. Für alle Indizes n. Und was hier, sehe ich gerade, vergessen worden ist, man muss annehmen, dass natürlich die Folge zn nicht immer konstant gleich dem Punkt z0 ist. Also konstante Folge zn identisch z0, dann ist der Schluss natürlich falsch. Man braucht wirklich eine Folge zn gegen z0. Zn nicht für fast alle n ungleich z0. Die Werte fzn gleich gzn. Dann kann man schließen, die Koeffizienten sind gleich. Und gleich hat der Koeffizienten ak und bk. Das bedeutet natürlich, die Funktionen, die Potenzreihenfunktionen, also nochmal zur Ergänzung. Ich habe festgestellt, dass gerade die wichtige Information fehlt in Satz 7.15. Ergänzen Sie bitte die Voraussetzung, dass die Punkte zn für fast alle n natürlich ungleich z0 sein müssen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Gut, so viel zur allgemeinen Theorie. Im zweiten Teil geht es darum, wie kann man mit Hilfe der Potenzreihen spezielle Funktionen definieren. Paragraph 8. Und in Paragraph 8 sind zwei, ja, zusammenfassende Seiten A und B vorangestellt. Vor der Seite 246. Da soll mal zusammengestellt werden, wie man eigentlich vorgeht. Wie kann man spezielle Funktionen definieren oder welche speziellen Funktionen stehen im Raum? Unter Römisch 1, da ist die allgemeine Exponentialfunktion gelistet. Das heißt, man nimmt ein x aus R und macht daraus a hoch x mit Basis a größer 0 und zunächst mal nur reellen Werten. Entsprechend die allgemeine Potenzfunktion. Man nimmt ein x aus den nicht negativen Zahlen, bildet x hoch Alpha mit einem festen Exponenten Alpha aus R. Römisch 2, das ist Exponential- und Logarithmusfunktion reell noch betrachtet, zur Basis e, Spezialfall von Römisch 1, wenn man a gleich eulische Zahl wählt. In Römisch 3 geht es darum, das, was man in 1 und 2 gemacht hat, möglichst auf die komplexen Zahlen auszudehnen. Das heißt, wir definieren in Römisch 3 die komplexe Exponentialfunktion von c nach c. Z geht über in e hoch z. Römisch 4, trigonometrische Funktionen, sowas wie Sinus, Cosinus etc. auf c und auf r. Da werden wir auch in diesem Zusammenhang die Zahl Pi definieren. Und Römisch 5, ja, das ist eine kleine Ergänzung, weitere spezielle Funktionen, die man Hyperbelfunktionen nennt. Wichtig dabei ist, dass man diese Punkte Römisch 1 bis Römisch 5 mehr oder weniger mit den gleichen Hilfsmitteln abhandeln kann. Zum Beispiel bei Römisch 1 und Römisch 2. Was haben wir da? Wir kennen diese Funktionen zumindest auf den rationalen Zahlen. Und dann ist ein bekanntes Prinzip, dass man Funktionen von den rationalen Zahlen mit einem sogenannten Stetigkeitsargument fortsetzen kann auf die reellen Zahlen. Stetigkeit haben wir noch nicht allgemein definiert. Wir werden das im Zusammenhang mit unseren Überlegungen in einer speziellen Situation tun. Also Fortsetzung von Q auf R ist ein Stichwort. Wir haben uns ja schon vieles für rationale Zahlen überlegt und approximieren dann. Bei Römisch 3 und Römisch 4, Punkt B, da wird das Konvergenzverhalten von Potenzreihen eine Rolle spielen. Da wird der Cauchy-Produktsatz eine Rolle spielen, zum Beispiel, das sehen Sie eingeklammert, wenn man die Regel nachrechnen will, e hoch z plus w gleich e hoch z mal e hoch w. Das Ganze hat einen kleinen Mangel als Anmerkung notiert. Wenn man Differentialrechnung macht und die wesentlichen Aussagen kennt, dann lassen sich viele Dinge in dem Abschnitt hier in Paragraph 8 wesentlich schneller beweisen. Mit anderen Worten, wir werden sozusagen nicht alles in Paragraph 8 beweisen. Wenn wir einige spezielle Funktionen definiert haben und dann über deren Eigenschaften reden, dann finden Sie oft den Hinweis in Paragraph 8, beweist sie hier später einfacher mit Mitteln der Differentialrechnung. Also Paragraph 8 ist von den Beweisen aller Aussagen nicht ganz vollständig. Gut, so viel als Vorrede. Gucken wir uns Paragraph 8 im Detail an. Seite 246 geht's los. Und da beginnen wir direkt mit so einem Hilfsstetigkeitsbegriff, der einem garantiert, dass man in gewissen Situationen Funktionen, die man auf den rationalen Zahlen kennt, fortsetzen kann auf die reellen oder komplexen Zahlen. Dieser Begriff der Stetigkeit, das ist ein Begriff, der sehr stark ist, Definition 8.1. Wir haben irgendeine Teilmenge a von c und eine Funktion, die diese Menge in die komplexen Zahlen abbildet. Und dann nennt man die Funktion Lipschitz stetig auf der Menge a, wenn Folgendes richtig ist. Wenn immer Sie zwei Punkte wählen, z1 und z2 aus der Menge a und berechnen den Abstand der Bildwerte, dann ist dieser kontrolliert durch eine universelle Konstante L mal Abstand der Urbilder. L ist eine von den Punkten z1 und z2 unabhängige, endliche positive Zahl. Man nennt die Zahl L, das sehen Sie auf der Seite 246 unten in Bemerkung 1, eine Lipschitz-Konstante für die Funktion f auf a. Wenn Sie eine haben, dann können Sie natürlich dieses L ersetzen durch L plus 1, deshalb die Wortwahl eine Lipschitz-Konstante. In manchen Büchern finden Sie das Wort dehnungsbeschränkt statt Lipschitz. Das ist auch, glaube ich, eine sehr natürliche Erklärung. Die Oszillation, die Abweichung von zwei Funktionswerten wird eben kontrolliert durch den Abstand der Argumente. In unseren Anwendungen, wie sieht der Definitionsbereich A aus der Funktion f? In der Regel, es muss nicht unbedingt so sein, haben wir eine Gradschale oder ein Intervall. Oder aber, wenn wir fortsetzen wollen, dann ist die Teilmenge A eine Teilmenge von Q. In der Nummer 4 auf der Seite 247 ist nochmal ein Bildchen gemalt. Sie haben zwei Punkte x1 und x2 fixiert. Das heißt, Sie gucken sich das reell an. Ihr f ist von i nach r. Dann dieses Achsenkreuz mit Steigung l. Die beiden Achsen schneiden sich, oder die beiden Geraden schneiden sich in x1. Und die Forderung ist, dass der Wert fx2 in dem schraffierten Bereich bleiben muss. Egal wie Sie x2 wählen. So, die Nummer 5, das ist entscheidend. Die Bemerkung auf der Seite 247 oben. Ein bisschen versteckt, aber genau das, was wir später machen wollen, wenn wir Funktionen von den rationalen Zahlen auf die reellen Zahlen fortsetzen möchten. Was tun wir? Hier ist es komplex geschrieben mit Zn und Z, aber das ist egal. Wenn man weiß, man hat eine Folge Zn, die gegen einen Punkt Z aus A konvergiert, dann verhält sich die Bildfolge entsprechend. Das heißt, die Bilder Fzn konvergieren gegen f von z. Und da können Sie sich vielleicht überlegen, wie man das anwendet, wenn Sie etwas wissen, zum Beispiel für rationale Zahlen, für Zn aus den rationalen Zahlen. Durch diese Limesbildung überträgt sich das für z letztendlich aus den komplexen Zahlen. Gucken wir uns ein paar Beispiele an. Das erste Beispiel, da habe ich geschrieben, siehe Übung. Sie finden die Rechnung auf der Seite 248, 249. Beispiel 1 ist die Feststellung, wenn Sie eine komplexe Potenzreihenfunktion haben. Hier geschrieben als f von z Summe 0 bis unendlich, a n mal z hoch n, Entwicklungsmitte also z 0 gleich 0 ohne Einschränkung. Und wenn man weiß, diese Reihe konvergiert für einen Radius größer 0, dann ist die Funktion, die durch die Potenzreihe beschrieben wird, Lipschitz-stetig auf der Menge a. Die Menge a ist die abgeschlossene Kreisscheibe mit Radius klein r und das kleine r können Sie beliebig wählen unterhalb des großen R. Also ich denke, diesen Teil überspringen wir. Es ist entweder eine Übungsaufgabe oder eine Übung, die Sie selbst ausführen sollen. Wenn Sie nämlich mal umblättern, da wird eigentlich nur etwas benutzt, was wir für komplexe Potenzreihen schon oft gemacht haben. Abgesehen von der kleinen algebraischen Umformung auf der Seite 249 oben, die aber auch überschaubar ist. Gut, das zweite Beispiel, Seite 250, die Wurzelfunktion. Wir nehmen die Wurzelfunktion f auf dem Intervall 0, 1, also f von x gleich Wurzel x. Auch zur Übung probieren Sie mal nachzurechnen, dass diese Funktion Lipschitz-stetig ist. Sie werden scheitern. Die Wurzelfunktion ist nicht Lipschitz-stetig auf dem Intervall 0, 1. Nummer 3, das liegt an dem Intervall, das man oben gewählt hat, in der Nummer 2. Sie haben die Lipschitz-Stetigkeit der Wurzel auf kompakten Intervallen mit den Grenzen a und b, wenn eben a wirklich positiv ist. Ja, der Beweis ist angedeutet. Sie können da, denke ich, das selbst nachvollziehen, eine algebraische Umformung und ein bisschen abschätzen. Sie sehen auf der Seite 250 unten sehr genau, wo eingeht, dass die untere Intervallgrenze im Beispiel 3, die untere Intervallgrenze a, positiv sein muss. Denn in der vorletzten Zeile von Seite 250 steht eine Formel für das mögliche L, für die Lipschitz-Konstante. Und Sie sehen, diese Lipschitz-Konstante explodiert, wenn man mit dem a immer näher an die Null ranrückt. Gut, warum reden wir über stetige Funktionen nicht nur aus Fortsetzungsgründen, sondern mit Hilfe des Stetigkeitsbegriffes können wir auch Eigenschaften stetiger Funktionen beschreiben. Das werden wir später sehr viel allgemeiner tun. Auf Seite 251 finden Sie den Zwischenwertsatz in der Version für Lipschitz-stetige Funktionen. Eingerahmt steht, f ist eine Funktion vom kompakten Intervall nach r, die Lipschitz-stetig sein soll. Dann schaut man sich die Werte f von a und f von b an. Die Aussage, jede Zahl c zwischen f von a und f von b wird als Funktionswert angenommen. In Rot drunter notiert, die Aussage ist richtig, eben für Funktionen, die auch in dem abgeschwächten Sinne stetig sind. Der Beweis bleibt derselbe. Das heißt, später, wenn wir über stetige Funktionen reden, werde ich mich auf den Beweis von Satz 8.1 berufen. Gut, gucken wir uns mal den Beweis vom Zwischenwertsatz an. Wenn f von a gleich f von b ist, brauchen wir nichts zeigen. Also können wir ohne Einschränkung annehmen, f von a ist kleiner als f von b. Dann wählen wir eine Zahl c in dem offenen Intervall von f von a bis f von b. Zu diesem c definieren wir die Menge m. Das sind alle x aus dem Intervall ab, sodass der Funktionswert f von x größer ist als c. Ja, was wissen wir? Wir wissen, c ist kleiner, größer als f von a und kleiner als f von b. Das heißt, f von x größer c ist mit Sicherheit erfüllbar. Diese Menge ist also nicht leer. Offensichtlich ist sie auch beschränkt. Also definieren wir x0 als das Infimum dieser Menge m. Nach Definition des Infimums einer Menge gibt es in der Menge M eine Folge xn, die gegen das x0 konvergiert. Gut, die Lipschitz-Bedingung sagt, f von xn geht gegen f von x0 und eine leichte Übung, zeigen Sie, f von x0 ist 10. Ich habe noch notiert, ganz am Ende von der Seite 251, Details später in Paragraph 9. Das ist genau der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Wir werden den Zwischenwertsatz nochmal für allgemeine stetige Funktionen beweisen und dann werden die Details auch ausgeführt. Die Idee ist allerdings dieselbe. Warum braucht man Stetigkeit oder Lipschitz-Stetigkeit für die Zwischenwerteigenschaft? Das sind die Bemerkungen auf der Seite 252. Gucken Sie sich mal die Funktion an, ganz oben, von minus 1 bis 1. F von x ist minus 1 für x kleiner gleich 0 und 1 für x größer 0. Die Funktion springt. Ja, offensichtlich ist die Funktion nicht Lipschitz-stetig oder nicht stetig und die Zwischenwerteigenschaft ist auch verletzt. Das heißt, der Wert 0, der zwischen minus 1 und 1 liegt, wird nicht als Funktionswert realisiert. Beispiel 2 ist eine etwas abstraktere Anwendung, aber auch sehr nützlich, Anwendung vom Zwischenwertsatz. Wir haben eine Funktion von R nach R, hier als Beispiel f von x gleich x hoch 3 plus Alpha x Quadrat plus Beta x plus Gamma. Alpha, Beta, Gamma sind irgendwelche reellen Zahlen. So, wenn man die Funktion definiert, in der Weise, wie es da steht, der dominierende Term ist x hoch 3. Das heißt, was offensichtlich passiert, wenn Sie f von n ausrechnen, n gegen unendlich laufen lassen, dann bekommen Sie als Grenzwert plus unendlich und wegen x hoch 3 minus n eingesetzt, der Grenzwert bei n gegen unendlich minus unendlich. Speziell, ja, wenn Sie n genügend groß machen, können Sie erreichen, dass f von minus n kleiner 0 ist und f von n positiv. Der Zwischenwertsatz garantiert, es gibt eine Zahl x zwischen minus n und n, sodass f von x gleich 0 ist. Wenn man sich das allgemein überlegt, auf der Seite 252 unten zusammengefasst, man betrachtet ein Polynom f von r nach r mit ungeradem Grad, also sowas wie beginnend mit x hoch 2n plus 1, dann hat f eine reelle Nullstelle. Gut, so viel als Vorspann. Gucken wir uns jetzt unsere Beispielliste römisch 1 bis römisch 5 an. Wir beginnen mit römisch 1, Potenz- und Exponentialfunktionen, zunächst im reellen Fall. Was kennen wir? Wir kennen x hoch r für reelle x, positiv natürlich, die sogenannte Basis, und rationale Exponenten, r aus Q. Die Frage, wie kann man Exponenten r, klein r zulassen aus den reellen Zahlen ohne Q, also für nicht rationale Exponenten. Und die Idee, schon mehrfach jetzt beschrieben, die Idee ist rationale Approximation. Sie definieren einfach x hoch r reell, als Limes n gegen unendlich, x hoch rn, falls Rn eine Folge rationaler Zahlen ist, die gegen R konvergiert. Ja, die Frage natürlich, geht das? Kann man so argumentieren? Ist das eindeutig? Und so weiter und so fort. Um das zu klären, brauchen wir einen Hilfssatz, aufgeschrieben auf Seite 253 unten. Ja, wir müssen wissen, dass unsere Exponentialfunktion oder Potenzfunktion, über die wir nachher reden, sozusagen auf den rationalen Zahlen Lipschitz sind. Der Hilfssatz sagt genau das. Für die Potenzfunktion mit rationalen Exponenten, wir nehmen x reell positiv und eine Zahl, natürliche Zahl m. Die Aussage, dann gibt es eine Konstante, die hängt von der Wahl von m ab, die ist positiv, sodass der Abstand x hoch r zu x hoch f abgeschätzt werden kann durch L, diese zu berechnende Konstante, mal Abstand von R zu S. Für wen? für alle Exponenten r und s, die rational sind, sowas kennen wir bis jetzt nur, und gleichzeitig sich in dem beschränkten Intervall von minus m bis m bewegen. Die Argumentation ist ein bisschen langwierig. Ich habe auf Seite 253 Stern meine Beweisskizze begonnen. Der Stern hat nichts weiter zu sagen auf der Seitennummerierung, das ist eine nachträglich ergänzte Seite. Es beginnt damit, dass man vorab in der Nummer 1 eine Ungleichung beweist, nämlich die Ungleichung y hoch t minus 1 kleiner t mal y hoch t plus 1. Für y aus R, y größer 1 und t aus den positiven rationalen Zahlen. Das möchte ich Ihnen und mir ersparen, das alles zu erklären und zu beschreiben. Am besten, man setzt sich hin und guckt sich den Beweis von dieser Aussage Nummer 1 in Ruhe an. Da passiert nicht viel, es sind alles Dinge, die wir schon mehrfach geübt haben. Der zweite Schritt, Seite 254. Unten. Dann nehmen wir eine Zahl x größer als 1 und wir nehmen rationale Zahlen r kleiner als s. Aus 1 folgt die Ungleichung x hoch s minus r minus 1 kleiner gleich x hoch s minus r plus 1 mal s minus r. Einfach 1 anwenden mit der Wahl in der Ungleichung Nummer 1 t als s minus r. Dann multipliziert man das mit x hoch r durch und bekommt die Ungleichung, die auf Seite 255 in der zweiten Zeile steht. Und erinnert sich dann, dass nach Voraussetzung die Exponenten r und s ja zwischen minus m und m gewählt worden sind. Wenn man das berücksichtigt, dann sieht man auch, dass man die Schranke L als x hoch m plus 1 wählen kann. Punkt 3, wir hatten bei der Rechnung angenommen, x ist größer als 1. Wenn man ein x nimmt, positiv natürlich, aber kleiner als 1, dann benutzt man die Rechnung aus der Nummer 2 für 1 durch x. So, und wenn man diese Hilfsüberlegung einbaut, dann bekommt man einen Satz und gleichzeitig eine Definition, beginnend auf der Seite 255 unten, die Nummer 8,2. Erste Aussage, sei a eine positive reelle Zahl. Ist dann x irgendetwas Reelles und xn eine Folge von rationalen Zahlen, die gegen das x konvergiert? Wir wissen ja, das gibt's. Wir können reelle Zahlen rational approximieren. Die Feststellung, dann existiert a hoch x, definiert als Limes n gegen unendlich a hoch xn. Zur Erinnerung, wir wissen bis jetzt nicht, was a hoch x ist für rein reelle Exponenten. Und deswegen ist das in der dritten Zeile eine Definition. Wir kennen a hoch xn. Xn ist rational, aber eben nicht a hoch x. Und jetzt definieren wir einfach a hoch x durch diese Approximation. Und dann geht es weiter in den Aussagen, dass diese Definition von a hoch x nicht davon abhängt, wie man die approximierende Folge xn gewählt hat. Die weitere Namensgebung, die Funktion r x daraus, eine reelle Zahl x, wird abgebildet in a hoch x. Diese Funktion heißt Exponentialfunktion zur Basis a positiv. Dann geht es weiter in dem Satz, wenn man die Exponentialfunktion definiert hat für ja, alle Exponenten x, dann kann man die Potenzgesetze natürlich auch versuchen zu beweisen für beliebige Exponenten. Das ist die Nummer 2, das Aussagenbündel, was auf der Seite 256 unten steht. Da hat man positives a und positives b, also zwei positive Basen, und beliebige Exponenten x und y. Beliebig heißt beliebig reell. So, und dann schreibt man auf, a hoch x plus y, in der üblichen Weise a hoch x mal a hoch y. Entsprechend a mal b, Klammer drum, hoch x ist a hoch x mal b hoch x und so weiter. Das heißt, die Potenzgesetze, die wir kennen für rationale Exponenten, Die übertragen sich unmittelbar auf die Exponentialfunktion mit beliebigen Exponenten, die also auf ganz R erklärt ist. Aussage Nummer 3, die Feststellung, dass die Funktion x geht über in a hoch x bei natürlich positiver Basis a, x aus R beliebig, dass diese Funktion Lipschitz-stetig ist auf allen kompakten Intervallen in R. Ein bisschen Beweisideen. Wie ist das mit der Eindeutigkeit? Gucken wir uns mal den ersten Teil an und nehmen eine rationale Folge xn, die gegen x konvergiert. Die rationale Folge verhält sich so, wir zitieren den Hilfssatz, berechnen ein passendes L. Der Hilfssatz sagt, a hoch xn minus a hoch xk lässt sich abschätzen durch irgendeine Konstante xn minus xk. Und da ja die Folge xn konvergiert, bildet dann natürlich aufgrund dieser Abschätzung die Folge axn eine Cauchy-Folge. Natürlich muss man hier bei der Belegung das L passend wählen, aber das sollte nicht allzu schwer sein. Wie ist es mit der Eindeutigkeit? Angenommen, man hat eine zweite Folge, x Schlange n, die gegen x konvergiert. Ja, was ist der Abstand a hoch xn minus a hoch xn Schlange? Wieder mit dem Hilfssatz, Zitat, L passend berechnen. Natürlich Abstand xn minus xn Schlange und da beide Folgen xn und xn Schlange gegen x konvergieren, ist man ebenfalls fertig. Das heißt, zusammengefasst, unsere Definition macht Sinn und wir haben sozusagen eine sinnvolle Definition auch deshalb, weil wir nicht zwei verschiedene Zahlen a hoch x definieren, wenn wir verschieden approximieren. Die Aussagen 2 und 3, die werden wie üblich durch Approximation, wie vorher auch bewiesen. Wobei man in der Nummer 3 den Hilfssatz direkt nur benutzen muss und in der Nummer 2 bei den ganzen Potenzgesetzen natürlich berücksichtigt, was man für rationale Exponenten weiß. Gut, das war die Exponentialfunktion zur Basis a. Entsprechend als Bemerkung auf Seite 258 oben. Die Funktion, man nehme x positiv und bilde x hoch Alpha. Und Alpha kann irgendein fester reeller Exponent sein. Diese Funktion heißt Potenzfunktion eben mit dem Exponenten Alpha. Da ist jetzt das x-Variable. Man darf nur positiver x ansetzen und Alpha der fixierte Exponent. So, und durch Approximation, rationale Approximation, lässt sich der Satz 8.3 auf der Seite 258 beweisen. Das Übliche, wenn die Basis a größer ist als 1, dann wächst die Potenzfunktion streng. Für Basen zwischen 0 und 1, 0 natürlich ausgenommen und 1 auch ausgenommen, sonst passiert ja nichts, ist die Potenzfunktion streng fallend. Und, sorry, die Exponentialfunktion in 1 und 2. In 3 und 4, da reden wir über die Potenzfunktion mit Exponent Alpha. Die Potenzfunktion für Alpha größer 0 ist auf R plus streng wachsend, wie man das kennt. Und für Alpha kleiner 0 streng fallend. Gut, das auch als Übungsaufgabe. Die Nummer 5 im Satz. Lipschitz-Aussage für die Potenzfunktion. Potenzfunktion x aus R plus wird abgebildet auf x hoch Alpha. Die ist Lipschitz auf allen Intervallen AB mit unterer Grenze natürlich jetzt, da wir nur positive Zahlen einsetzen dürfen, a größer 0. Beweis können wir uns an der Stelle schenken. Erinnern Sie sich an meine Bemerkung zu Anfang. Die Beweise sind teilweise recht mühselig, wenn man alles diskutieren will, jede Ungleichung beweisen. Die Aussagen 1 und 4 des Satzes lassen sich später sehr viel schneller direkt mit Differentialrechnung beweisen. Dann sind das Übungsaufgaben über bestimmte Sätze aus der Differentialrechnung. Die Nummer 5, die ist etwas aufwendiger, wie ich notiert habe, aber auch nach dem Muster. Approximation und ähnliches. Also ich denke, wer Interesse hat und sich damit beschäftigen will, kann diese etwas mühselige Rechnung nachvollziehen. Gut, in der nächsten Vorlesung geht es dann weiter mit Römisch 2 und den speziellen Funktionen, die sich daran anschließen. Das heißt insbesondere komplexe Exponentialfunktionen und trigonometrische Funktionen.